die Presse.
Das ist Was wichtig ist. Hallo und willkommen. Mein Name ist Anna Wallner. Österreich versucht auch heute nach 48 Stunden den Terroranschlag im Villacher Ortskern vom vergangenen Samstag zu verdauen. Dabei hat ein 23-jähriger syrischer Staatsbürger mehrere Menschen mit einem Messer attackiert und einen 14-jährigen Schüler getötet. Drei weitere Passanten befinden sich nach wie vor in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Am Montag waren an 5 Villacher Schulen mehrere Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes vor Ort und auch die Politik reagiert auf ihre Weise auf die Schreckenstat, und zwar mit Ankündigungen und Forderungen nach mehr Überwachung. Deshalb habe ich heute meinen Kollegen Daniel Bischof aus der Innenpolitik-Redaktion zu mir eingeladen, damit wir beide über den am Sonntag geäußerten Vorschlag von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner für eine anlasslose Massenüberwachung sprechen können. Und es zeigt sich, wie so oft, dass nach so einem Vorfall die Debatte um die Messenger-Überwachung zurückkehrt. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Vor allem schön, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl es heute ein sehr hektischer Tag ist. 2 Tage nach dem Anschlag von Villach fragen sich jetzt viele, wie kann man denn solche Katastrophen endlich in der Zukunft verhindern? Das Innenministerium sagt mal klar, sie wollen mehr Befugnisse. Minister Karner hat schon am Sonntag mit einem Vorschlag aufhauchen lassen, der jetzt Land auf Land abdiskutiert wird und der polarisiert, nämlich eine sogenannte anlasslose Massenüberprüfung. Was sagst denn du, ist das ein ernstzunehmender Vorschlag?
Also man muss jetzt erst einmal wirklich herausfinden, was genau geplant ist. Am Wochenende waren dazu ja noch kaum Details bekannt. Jetzt zeigen sich so erste Ideen dazu. Also offenbar will das Innenministerium hier zusätzliche Befugnisse schaffen, damit die Exekutive gewisse Orte betreten kann. Also zum Beispiel Wohnorte, offenbar im Blick hat man da auch Asylunterkünfte. Und das dürfte ja durchaus im Bereich des Möglichen sein, dass man solche weitergehenden Möglichkeiten schafft. Da habe ich auch mit dem Verfassungsrechtler Peter Bussjäger von der Uni Innsbruck geredet. Und der hat gesagt, er sieht da schon mehr Spielraum nachzuschärfen, weil es derzeit vermehrt zu gefährlichen Vorfällen kommt.
Okay, also du hast mit Peter Bussjäger gesprochen, der sagt, man könnte mehr als wir bis jetzt tun, so habe ich das verstanden, aber nicht nur er, sondern auch der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, sein Kollege, sagen ganz so, wie dieser grob hingeworfene Vorschlag vom Sonntag von Innenminister Karner, ist jetzt nicht ganz so klar, ob das möglich ist, weil der Vorschlag war hier zu sagen, man sucht ganz konkret unter Syrern und Afghanen zum Beispiel, weil eben das die Gruppe ist, die so oft solche Terroranschläge plant oder verwickelt ist, sucht unter diesen nach Verdächtigen oder nach Menschen, die halt irgendwie auffällig sind. Was sagen die beiden denn da dazu?
Genau, also ursprünglich hat der Vorschlag ja so geklungen, als würde man jetzt gewisse Bevölkerungsgruppen herauspicken und da zehntausende Menschen durchsuchen, kontrollieren. Da dürfte es sehr, sehr schwer werden, das nachdem, wenn man die derzeitige Gesetzeslage hernimmt, zu machen. Weil was könnte man hier mal erwägen? Also einerseits könnte man nach dem Sicherheitspolizeigesetz vorgehen. Da gibt es auch einen vorbeugenden Schutz von Rechtsgütern. Das wäre denkbar, dass man hier verstärkte Kontrollen macht, aber auch hier braucht es da immer konkrete Verdachtsmomente gegen einzelne Personen aufgrund bestimmter Umstände. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir kontrollieren alle Afghanen, wir kontrollieren alle Syrer, was übrigens auch zehntausende Menschen wären. Also da muss man wirklich schon einen konkreten Verdachtsmoment haben gegen einzelne Personen. Das Gleiche gilt auch, wenn man jetzt sagt, die Nachrichtendienste werden angewiesen, da verstärkt zu beobachten. Da gibt es auch gesetzliche Möglichkeiten, dass man hier gewisse Gruppen beobachtet, wenn von diesen eine schwere Gefahr ausgeht. Aber auch hier geht es da um konkrete Gruppen, also islamistische Vereinigungen und nicht um Personen einer gewissen Nationalität oder Herkunft.
Pauschal sozusagen unter Verdacht zu stellen, das wäre ja auf jeden Fall verfassungsrechtlich problematisch.
Genau, also das sieht daher Professor Bussjäger auch so, also dass es hier sehr schwierig wird.
Es ist auf jeden Fall klar, dass jetzt mit diesem neuerlichen Anschlag die Debatte um neue Befugnisse für den Staatsschutz wieder entbrannt ist. Das ist ja nicht zum ersten Mal so. Man muss sagen, das ist eine Situation, die uns durchaus bekannt vorkommt. Es ist jetzt die ÖVP, die Partei, die ihre Forderung erneuert, die Messenger-Überwachung wieder einzuführen. Da ist ja interessant, wer da bisher dafür und dagegen war. Die FPÖ war da immer dagegen, auch die Grünen. Bei den Roten ist man sich nicht nicht ganz sicher, aber fangen wir vielleicht bei dir mal an. Beginnen wir mit den Basics. Worum geht's denn bei dieser Messenger-Überwachung?
Genau, also diese Überwachung soll dem Staatsschutz ermöglichen, verschlüsselte Nachrichtendienste wie Signal und WhatsApp mit Spionagesoftware zu infizieren und dadurch die Kommunikation der Verdächtigen zu überwachen. Das ist ihm bisher nicht möglich. Also er kann sehr wohl zum Beispiel die klassische Telefonüberwachung durchführen. Also wenn wir jetzt normal telefonieren im Netz von 3, dann ist es schon möglich, das zu überwachen. Aber natürlich jeder, der vorsichtig ist und weiß, dass das überwacht werden kann, macht das nicht und greift daher auf andere Plattformen wie eben so verschlüsselte Plattformen zurück. Und bisher ist DSN nur möglich, dass sie da verdeckte Ermittler einsetzt. Also zum Beispiel, ich arbeite bei der DSN, ich gebe mich als Islamist oder Sympathisant einer Terrorgruppe aus, ich poste den einschlägigen Foren, komme dann in diese Chatgruppen rein, dann kann ich natürlich diese Informationen sammeln und dann für Ermittlungen heranziehen. Jetzt ist aber das Problem in solchen Fällen in der Praxis meist, dass wenn es dann darum geht, wirklich konkrete Pläne für Anschläge zu machen oder zum Beispiel die Waffen zu kaufen, dann wird das natürlich nicht in dieser großen Chatgruppe gepostet, sondern da verlagert sich es dann natürlich wieder auf kleinere Einheiten, also auf Gespräche zwischen 2-3 Personen. Und da kommt man als virtueller Agent dann eher sehr schwer rein und für solche Fälle wäre dann vor allem die Messenger-Überwachung gedacht, dass man dann sich jemanden herauspickt aus dieser Gruppe, wo man sieht, der ist auffällig und dass man den dann überwacht.
Es ist jetzt interessant, wenn man jetzt die Berichte und auch die Radiosendungen und Interviews dazu hört, dann wird eben immer wieder auch darüber diskutiert, ob jetzt dieser, man nennt ihn ja auch gern Bundestrojaner, können wir vielleicht nachher noch darüber reden, warum das nicht alle wollen, diesen Begriff, aber ob der jetzt so wieder zurückkehrt oder ob der jetzt vielleicht eingeführt wird und ob es dafür überhaupt genügend Mehrheit gäbe im Parlament. Und da habe ich jetzt gelernt oder wieder mich erinnert, dass die FPÖ immer dagegen war, so wie die Grünen, habe ich eh schon vorher in der Frage gesagt. Warum ist die FPÖ da eigentlich dagegen?
Es ist besonders interessant, dass die FPÖ dagegen ist, weil es gab ja schon einen Anlauf für einen Bundestrojaner, nämlich unter der Regierung von Sebastian Kurz, also der türkis-blauen Bundesregierung. Die hat zwar ein Sicherheitspaket erlassen damals mit dem Bundestrojaner, der wurde dann aber, hat damals der Innenminister Herbert Kickl dafür lobbyiert. Und diese Regelung wurde dann aber gekippt vom Verfassungsgerichtshof, weil er gesagt hat, in der rechtlichen Ausgestaltung ist das zu unbestimmt, da ist die Privatsphäre, wird nicht ausreichend geschützt. Und jetzt gab es dann wieder Höheversuche, da eine verfassungskonforme Lösung zu erlassen. Aber die FPÖ ist zum Beispiel da jetzt dagegen, weil sie sagt, während Corona wurden die Bürgerrechte verletzt und diese Form der Überwachung könnte wieder missbraucht werden bei der nächsten Pandemie, um unbescholtene Bürger zu überwachen und die Meinungs- und Redefreiheit einzuschränken.
Das heißt also quasi aus dieser Corona-Welle oder dieser Corona-Zeit heraus hat sie jetzt eigentlich ihre eigene Meinung um 180 Grad gedreht und ist der Meinung, das wäre nicht in Ordnung, wenn der Staat solche Dinge machen kann.
Genau.
Da ist dann, das ist auch nämlich deswegen interessant, weil sie im Regierungspaket der nun gescheiterten Koalitionsverhandlungen dieses Thema auch auf Rot gestanden ist. Aber jetzt frage ich dich, was hältst du davon oder wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt zum Beispiel eine mögliche türkis-rote Koalition oder schwarz-rote Koalition sich da einigt, hier schärfere Gesetze einzuführen und nochmal eine verfassungskonforme Variante auszugestalten?
Ich glaube, es könnte jetzt kommen, aber das hängt, glaube ich, vor allem von der SPÖ ab. Also die ÖVP war ja immer dafür. Die SPÖ hat da auch starke Bedenken geäußert in den vergangenen 3-Jahr-Gesprächen. Da hast du auch erwähnt, es war auf Rot, wie überhaupt dieser ganze Komplex Zukunft der DSN. Jetzt gab es aber einerseits vom Parlamentsclub im Ö1 Morgenschnall wurde es zitiert, dass es da offenbar so die Anweisung gab, eine verfassungskonforme Lösung zu prüfen und auch der Landeshauptmann Peter Kaiser hat sich da offen gezeigt. Also das wird man sehen, ob es dort vielleicht doch zu einer Einigung kommt.
Jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir uns den konkreten Fall in Villach ansehen, natürlich die Frage stellen müssen, ob so eine Überwachung der Messenger-Dienste im konkreten Fall etwas gebracht hätte.
Im konkreten Fall, also alles, was man nach derzeitigem Stand weiß über den Fall, vermutlich nicht.
Und warum nicht?
Weil es hat sich hier offenbar um einen Einzeltäter gehandelt, der überhaupt nicht vernetzt war, also offenbar auch nicht nach derzeitigem Stand kommuniziert hat mit anderen, der sich einfach über TikTok-Videos radikalisiert hat. Und natürlich, wenn jemand jetzt nur TikTok-Videos schaut, aber keine Kommentare vielleicht groß abgibt oder sich sonst irgendwie vernetzt oder in diesen einschlägigen Gruppen ist, von denen wir vorher gesprochen haben, dann wird es natürlich für die Sicherheitsbehörden sehr schwer, dass der auffällt. Soweit ich weiß, was ich erfahren habe, dürfte er auch nicht ins Visier der Behörden geraten sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was jetzt passiert, wenn die Handys erst ausgewertet des Attentäters, ob sich da neue Spuren ergeben, ob der vielleicht dann doch deutlich aktiver war, als man bisher weiß, wird sich zeigen.
Also bisher wissen wir nur, du hast es jetzt kurz erwähnt, er wurde zwar jetzt schon mal erstmals befragt oder einvernommen und dass er eben offenbar ein Einzeltäter war, sich im Internet radikalisiert hat, aber überhaupt keine Spuren hinterlassen hat im Vorfeld.
So scheint es derzeit.
Also auch eine Art neuen Typs dieser Terroristen, die gar nicht darauf auslegen, dass sie schon ihre Tat oder ihre Pläne irgendwie großartig vorher ankündigen und oder sich verabschieden, was wir auch schon hatten, zum Beispiel bei dem Attentäter oder bei dem jungen Mann, der rund um das Taylor Swift Konzert da einen Anschlag geplant hatte, der hat ja sich seinen Job vorher verlassen.
Soweit ich mich erinnere, gab es da sogar ein Bekennervideo damals, genau. Wenn ich mich nicht irre. Also da gab es ja offenbar wirklich Spuren, die ja dann auch dazu geführt haben, dass es im Vorfeld Hinweise ausländischer Partnerdienste gab über diese Person. Bisher ist das nicht bekannt beim Villach-Attentäter.
Jetzt hast du die DSN erwähnt. Das ganze Themenkomplex passiert im Spannungsfeld zwischen dem DSN, dem Innenministerium, den unterschiedlichen Parteien. Was hast du denn das für ein Gefühl, wie das der DSN selbst sieht? Also was würden die denn gerne mehr wollen dürfen oder machen dürfen? Hast du, wenn du mit denen sprichst, irgendeine Wahrnehmung?
Also es ist bekannt, dass die natürlich die Messenger-Überwachung wollen, wird auch schon seit wahrscheinlich Jahren gefordert seitens des Staatsschutzes. Die wollen, soweit mir bekannt ist, gab es ja dann auch Forderungen überhaupt für ein größeres Maßnahmenpaket, also dass man auch bessere Möglichkeiten hat, um die Einreise und Ausreise nach Österreich zu überprüfen. Da dürften die logistischen Möglichkeiten auch eher schwach ausgeprägt sein. Inwieweit das jetzt in Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielt, ist mir nicht bekannt.
Aber noch eine andere Frage ist natürlich, wie geht man mit diesen TikTok-Influencer, innen kann man gar nicht sagen, sondern es sind meistens Männer in diesem Bereich, TikTok-Influencern um. Da tut sich Österreich natürlich schwer, auf TikTok alleine aus österreichischer Sicht gesetzgebungsmäßig irgendwie einzuwirken. Das ist ja nicht einmal der EU bis jetzt gelungen, oder?
Ja, die Frage ist auch wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wenn man TikTok verbietet, ich glaube, Es würde neue Wege geben, wenn sich jemand radikalisieren will oder die Tendenz dazu hat, wird er wahrscheinlich auf andere Plattformen ausweichen und sobald man die eine Plattform verbietet, wird die nächste nachkommen, wäre jetzt meine Einschätzung.
Ja, wobei es vielleicht gar nicht immer nur ums Verbieten geht, sondern auch um Aufzeigen, so wie man bei X immer noch so Hinweise hat, darunter so, wenn etwas falsch ist von anderen Nutzern, könnte man ja mehr darüber nachdenken, dass man Inhalte, die ganz klar radikalisieren oder zum Töten von anderen Menschen aufrufen, dass man da quasi Riesenwarnschilder anbringt oder irgendwie, man ist immer die Frage natürlich, was bringt, aber bevor man nichts tut, ist es vielleicht besser, man tut irgendwas.
Ja, gut möglich, aber auch möglich, dass das dann besonders stark Leute anzieht, wenn es solche Hinweise gibt und diese Videos dann besonders oft geklickt werden. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Wahrscheinlich derzeit wird man hier eine deutlich schärfere Beobachtung machen müssen und auch diese Gruppen vielleicht auch strafrechtlich verfolgen müssen, wenn es gewisse Hinweise gibt, dass hier auch strafrechtlich relevante Handlungen vorkommen.
Lieber Daniel, danke mal für diese Einschätzung und ein Update.
Dankeschön.
Ja, und wenn Sie nach unserem kurzen Update noch mehr zum Thema lesen wollen, finden Sie gleich hier in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe, wie es so schön heißt, Links zu einigen aktuellen Texten, unter anderem auch vom eben gehörten Kollegen Daniel Bischof. Ja, und dann weise ich gerne wieder einmal darauf hin, dass Sie uns natürlich jederzeit schreiben können. Fragen, Anregungen, Lob und auch immer Kritik ist bei uns gerne gesehen. Schreiben Sie uns direkt an podcast@diepresse.com. Wir freuen uns übrigens auch, wenn Sie anderen von unserem Podcast erzählen. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf bald.